immer wieder schön, so in die Gemeinde hineinzuschauen. Auch wenn jetzt nicht viele da sind, aber es ist irgendwie schön, was Vertrautes zu sehen. Menschen, die man liebt und kennt. Die meisten von ihnen, auf jeden Fall von euch, kenne ich und sind mir sogar sehr ins Herz gewachsen. Und ich finde es, je länger ich so im, vielleicht hängt das mit dem Alter zusammen, bin mir nicht ganz sicher, aber kann das sein. Aber was ich einfach genieße, ist, Menschen zu sehen und merke, wie viel Schönheit hinter jedem steckt und was Besonderes und was mich verbindet mit den Menschen und dass man miteinander Wegstrecke gehen durfte. Das ist wirklich was Schönes also im Leben. Das ist für mich was Besonderes geworden. Also früher habe ich oft darüber geredet, wie wertvoll mir Menschen sind, aber ich konnte in meiner Art, weil ich eher in vielem oberflächlich bin, gar nicht so in die Tiefe mit vielen Menschen umgehen. So richtig in die Tiefe komme ich immer noch nicht, aber es geht weiter. Das ist das Schöne. Gott schafft es mit uns. Ich möchte heute über Psalm 73 reden. Das ist so ein Lebenspsalm für mich. Ich habe extra mal nachgeschaut in meinen Unterlagen. Vor 2008 habe ich da auch schon mal hier gepredigt. Genau, ich hatte schon mal diesen... Bitte? Kurz vor meinem 40. Geburtstag war das, genau. Dieser Psalm 73 ist für mich so ein Lebenspsalm, was ganz Besonderes. Der rührt mich sehr viel an. Ich werde euch mit hineinnehmen, das, was mich berührt in diesem Psalm. Und ich habe jetzt den richtig nochmal tief angeschaut und gemerkt, wie viele Wahrheiten da drin sind, die unser Leben betreffen. Die wirklich, man kann es nicht glauben, dieses Ding ist wirklich Minimum 2000 Jahre alt, eher älter, als wahrscheinlich zur Zeit Davids geschrieben wurde. Der Asaf hat mehr Zeit gelebt. Und trotzdem ist es so eine aktuelle Wahrheit und zeigt was aus auf über unser Leben heute, wie wir leben, wie man mit Dingen umgeht. Das ist wirklich gewaltig. Vom Ablauf her, ich habe die Christine immer gebeten, dass sie den Text liest, weil der Psalm insgesamt ist kein ganz kurzer Psalm, sind nur ein paar Verse und ein paar mehr. Sie wird immer lesen und ich würde dann was drüber sagen. Ich werde ein bisschen mit Symbolik arbeiten, aber nur ein bisschen. Hält sich in Grenzen diesmal. Ich weiß, dass nicht jeder das immer so liebt. Sonst am liebsten mag ich immer, wenn ganze Gemeinde mit Theater spielt, aber ich weiß, dass andere das nicht so mögen. Und weil ich das weiß, habe ich gedacht, dass ich heute euch schone und mich auch. Genau. Ich bete noch zum Anfang und dann wird dieser erste Teil vorgelesen. Die ersten zwei Verse, die werden auch gleichzeitig noch an die Wand geworfen. Genau. Ah, Vater, ich danke dir. Danke dir für eine Christusgemeinde. Danke dir für das, was ich Gutes hier erlebt habe. Für Menschen, die hier sind, die ja, mit denen ich Wegstrecke gehen durfte. Das, wo man sich gegenseitig begleitet hat, sich gegenseitig bereichert hat, das Leben. Durch Ehrlichkeit auch natürlich waren Schmerzen dabei. Aber das, sogar das nimmst du, weil du Gott bist. Weil wir nicht den Menschen vertrauen, so lieb ich sie habe, sondern dir vertrauen. Weil du der bist, der wirklich mein Verlangen stillt, meine Sehnsüchte, alles was fehlt in meinem Leben, da bist du derjenige, der allein es stillen kann. Und ich danke dir dafür, aber dass so Beziehung möglich ist im Bezug auf dich. Halleluja. Ich danke dir, dass du jetzt kommst und ich bitte, dass das Wunder geschieht, wir alle, wo wir herkommen, was wir haben. Wir brauchen immer mehr von deiner Gegenwart, die Wahrheit, die uns frei macht. Wir brauchen deinen Heiligen Geist, der uns befähigt, dich zu sehen. Und ich bete, dass das jetzt geschieht hier, dass die Christusgemeinde, wir alle, die wir hier sind, aufgebaut wird, zuversichtlich wird, Glauben zunimmt und wir Himmel auf Erde holen, indem wir einfach dir vertrauen. Vertrauen, dass du größer bist wie alles, was nicht gut ist oder war. Wenn wir dir vertrauen, dann kommst du. Du hast Lösungen. Du bist wirklich Gott. Und das lassen wir zu in unserer Mitte, dass du kommen kannst in deiner Art. Und das sagen wir ja auch, wir richten wirklich es auf, dass deine Wahrheit hier gilt. Die Wahrheit vom Kreuz auf Golgatha. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Die Grundlage, dass du, Jesus, gekommen bist, gestorben bist, aufgefahren bist und wir jetzt Zugang haben zum Himmel, zum Vater. Das ist die Wahrheit, auf der wir uns stellen. Danke dafür. Halleluja. Amen. So, kurz noch die Zeit, dass ich nicht zu lang predige. Christine fängt an mit den ersten zwei Versen. Halt, einen Moment. Ich baue die Technik, die ist nicht da. Einen Moment, halt, alles gut.
Ein Lied von Asaf. Gott ist gut zu Israel. Zu allen, die ein reines Herz haben, Das kann niemand bestreiten. Ich aber wäre beinahe gestrauchelt. Es fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen.
Soweit die ersten zwei Verse. Ich habe schon ein bisschen dazu gesagt, es geht hier um Asaf. Asaf, habe ich auch schon angedeutet, es war jemand, der zur Zeit Davids gelebt hat. Was war er? Er war ein Lobpreiser, ein Prophet, sogar wird er genannt in 2. Chronik. Das heißt, er hatte wirklich einen Zugang zu Gott, würde ich mal sagen. Also da wurde schon damals genau drauf geschaut, wer kann in welche, Anführungszeichen, Position kommen, ob das stimmt, ob der das machen kann. Und in Asaf nimmt uns hinein in was, wenn man sieht es in diesen ersten Versen, er nimmt in was hinein, wo er wirklich einen Herzschmerz erlebt hat. Er hat was erlebt in seinem Leben, wo er gemerkt hat, er kommt an seine Grenze. Ja, sogar er wäre fast gefallen. Er hat fast es nicht mehr geschafft, es mit zurechtzukommen, weil was in unseren Herzen abläuft. Und das ist die Übertragung, auch die ich schon jetzt anfange. In unserem Herzen fängt immer was an. Und es bringt uns manchmal in Situationen hinein, wo wir merken, können wir da mit unserem Gott dann noch, oder es bringt uns an den Punkt, wo wir merken, ich komme nicht mehr durch, es bringt mich sogar zum Scheitern. Und er bringt in diesen Punkt, wie das genau aussieht, kommt er noch. Aber er bringt schon die Zusammenfassung, das ist schon eine schöne Psalm, ich wäre fast gestrauchelt, beinahe, es fehlte nicht viel. So, und wie das kam, da steigen wir jetzt ein. Und das Schöne ist auch, finde ich jetzt bei diesem Psalm, was ich sowieso in der Bibel so sehr schätze. Wenn es eins in der Bibel gibt, was wir teilweise ja nicht leben, die Bibel ist unglaublich wahr. Sie geht einfach, sie ist gnadenlos wahr sogar manchmal. Also sie hat Gnade, aber sie ist gnadenlos wahr. Und das gnadenlose Wahrheit, die ist nicht dafür da, dass Gott kommt und uns entblößt, aber Wahrheit einfach, die bringt uns erst an den Punkt, dass Heilung geschehen kann. Und diese gnadenlose Wahrheit ist auch wieder hier drinne, sogar in Asaf, der was schreibt. Manchmal denke ich, wenn er das geschrieben hat, vielleicht werden später mal sogar Menschen über ihn gesagt haben, also Asaf, du bist aber als frommer Mann, wie kannst du sowas durchmachen? Fromme Männer haben das nicht. Die stehen da drüber. Also, aber lasst uns weiterhören. Jetzt kommt erstmal ein großer Abschnitt. Und jetzt halt noch, eine Sache vergessen. Und zwar, ich habe den Psalm aufgeteilt. Es gab erstmal jetzt der Prolog, das war die Einführung. Als erste Einführung von einem Theaterstück und jetzt kommt der erste Akt. Den ersten Akt habe ich überschrieben mit dem Ich und mein Neid. So habe ich ihn überschrieben. Mehr noch dazu, wenn später gelesen wurde. Bitte.
Denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen, sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht ablagen wie andere Menschen und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Wie ein Schmuckstück tragen sie ihren Stolz zur Schau. Ja, sie prallen sogar mit ihren Gewalttaten. In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie. Mit zynischen Worten setzen sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach. Gierig saugt es ihre Worte auf wie frisches Wasser. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts, wie sollte er auch? Er thront weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer.
Keine Ahnung, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Ich habe extra die Hoffnung für alle genommen, dass man das auch einigermaßen gleich gut verstehen kann. In der Lutherbibel ist es ein bisschen schwieriger zu verstehen oder auch den anderen, aber das ist sogar noch gehaltvoller in manchen. Also wir sind jetzt im Akt 1, ich und mein Neid, Spielort mitten in meinem Alltag. Was geschieht in meinem Alltag, in dem Alltag von Asaf? Er fängt an, Leute zu beneiden. In Luther heißt es, er übereiferte sich. Und jetzt habe ich drei Fragen, die ich erstmal in den Raum werfe und mit denen ich weiterarbeiten will im späteren, immer wieder ein bisschen habe ich die drinne. Wen beneidet Asaf, der Prophet, der Lobpreiser? was kann ihn, das kommt nochmal später, aber vielleicht habt ihr schon eine Idee, was kann ihn zu diesem Beneiden gebracht haben? Und was hat es in ihm bewirkt? Also was hat dieses Beneiden, Ereifern in ihm bewirkt? So, zur ersten Frage, ich denke, das ist fast die einfachste. Wen beneidet Asaf? Ihr dürft mitmachen, es ist die Runde ist freigegeben. Ja, bitte? Die Sorglosen, weiter, es kam noch mehr drin. Die Überheblichen, du hast gelesen, das ist unfair. Genau. Die Erfolgreichen, die Ruhm, die Ungläubigen. Also in der Lutherbibel ist es so drin, dass es wirklich die gottlosen Frevler genannt werden. Also das sind Worte, die schwieriger für uns sind. Gottlos geht ja noch, aber Frevler ist ja nicht so allgegenwärtig für uns. Genau, also das Erste, er beneidet Menschen und zwar, also man könnte jetzt sagen, ich beneide jetzt schon hier die zwei, aber es waren jetzt mal nicht mal die Gläubigen. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er hat schon angefangen, die Leute zu beneiden, die wirklich nichts mit Gott am Hut haben. Erste Aussage, ja. Da ist er gerade und fängt an, diese zu beneiden. Und wie er sie beneidet, das wird später noch interessant. Aber was, ich mache jetzt mal diese zweite Frage, frage ich mal in die Runde, obwohl ich sie noch gar nicht beantworte. Was kann ihn zu diesem Beneiden gebracht haben? Er hat verglichen, also Vergleich ist auf jeden Fall, also das ist schon mal definitiv schon, aber es wird noch konkreter. Ein Mangel, den müssten wir noch definieren, was das bei ihm war. Krank. Kein Schmerz, vielleicht hat er Krankheit gehabt, kommt drauf an, ja. Also allgemeine Unzufriedenheit. Denen geht es besser. Das ist schon mal erstmal die Aussage. Und jetzt kommt was ganz Interessantes und das versuche ich mit euch in dieser dritten Frage. Was kann Beneiden, Ereifern denn in uns bewirken? Und um das herauszufinden, habe ich jetzt eine kleine Übung mit uns vor. Und erstmal möchte ich euch nochmal halt eins bewusst machen, dafür habe ich ja den Stuhl dahingestellt. Fällt mir jetzt gerade ein. Der Stuhl hier ist praktisch, wo ist gerade Asaf in seinem Leben drinne? Er ist mittendrinne in seinem Alltag. Ja? Er sitzt mittendrinne in dem, was er beobachtet. Er sieht die Menschen um sich herum. Ich meine, ihr seid jetzt nicht die Christusgemeinde, ihr seid jetzt halt irgendwo bei ihm, war das halt in Israel. Und da gab es halt ein paar Reiche, gab es ein paar Gottlose. Auch das gibt es in Israel, man glaube es nicht, sogar da gibt es. Und egal wo du bist, ich weiß nicht, wie weit man denken muss, um in unserer Gesellschaft irgendwelche Leute zu finden, die nicht unbedingt mit Gott leben. Ich weiß nicht, ob ihr da lang suchen müsst. Also ich muss nicht ganz so lang suchen, weil im Gedanken, ich komme da ganz schnell hin, ja, um das festzustellen. Und jetzt aber möchte ich mit euch die Übung machen. Wir sitzen jetzt mittendrin in unserem Alltag. Also ihr spürt es, ihr seid in eurem Alltag drin, ja. Egal wo der auch stattfindet. Und jetzt möchte ich mal kurz, dass ihr einfach euch was vor Augen führt. Wenn ihr wollt, die Augen zumacht, könnt ihr offen lassen, wie ihr das wollt. Lasst uns vor Augen führen, wo beneiden wir? Will ich gesünder sein? Will ich angesehener sein? Kurz erst zuhören, bitte. Und einfach wirken lassen. Will ich angesehener sein? Will ich mehr gehört werden? Will ich erfolgreicher sein? Will ich besser sein? Besser im Singen, im Reden, im Backen, im was auch immer? Will ich reicher sein? Es ist einfach zu wenig, was ich habe. Die haben mehr. Will ich klüger sein? Und jetzt kann diese Sache fortgeführt werden. Ich bitte euch einfach mal kurz das vor Augen zu führen, was es bei euch ist. Lasst es mal kurz zu. Was wäre es bei mir? So, und jetzt möchte ich euch bitten, wenn ihr das geschafft habt, je nachdem, ob so schnell eine Transformation überhaupt oder eine Übertragung jetzt gerade vornehmen konntet. Jetzt möchte ich euch mal kurz fragen, in diesem Sein, welche Gefühle, welche Gedanken habt ihr jetzt? So, und jetzt, bevor ich mit euch drüber rede, dann möchte ich euch fragen, und das übertrage ich auch nachher, wo ist denn gerade in diesem Moment in euren Gedanken Gott? Wie erleben wir unseren Gott in dieser Situation? So, jetzt macht das wieder zurückkommen, wie bei so einer Übung der Entspannung, genau, die Hände werden wieder, sie spüren wieder die Hände, wir spüren wieder, das Blut fließt, genau, wir sind wieder da, genau, und ich hoffe, es ist ein bisschen euch gelungen. Warum? Es gibt niemanden, der frei ist vom Vergleich und Neid. Wenn ihr das nicht hinbekommen habt, dann dürft ihr einfach nochmal üben, weil es gibt wirklich ein paar tausende Übungen, also tausende Situationen, wo das geschieht mit uns. Wo aber genau, das ist das Entscheidende. Weil ob ich für mich wichtiger ist, klüger, das ist entscheidend, oder ob für mich besser wichtiger ist. Und das Interessante ist, wir definieren es nämlich unterschiedlich. Das macht nachher Sinn, da werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Was ist es bei mir? Kurz mal so ein Brainstorming, was für Gefühle hat denn jemand gerade erlebt? Was gab es da etwas, wo er was feststellen konnte? Bitte.
Ich habe bei der Frage, ich mir wünschen würde, ich persönlich würde mir dann wünschen, unbeschwerter zu sein, leichter zu sein, aber ich habe dann gleichzeitig gemerkt, indem mir bewusst wurde, dass ich mir das wünsche, war Gott weg.
Mhm. Interessant, ja. Interessante Begegnung. Also, wie gesagt, das sind immer ganz persönliche Sachen. Wir bekommen ja gar nicht immer alles verstehen, was in jemandem vorgeht. Aber bei dir, was Persönliches, Mensch, da war Gott nicht da. Und wie, also manchmal ist ja die Frage, wie fühlt sich das dann auch an? Ich gehe mal erstmal kurz weiter, erstmal eine Definition. Lasse das ja nochmal ein bisschen weiter wirken. Was bewirkt Neid in uns? Das wissen wir alle, er führt zu Unzufriedenheit. Er fängt sogar an, dass Beziehungen gestört werden, und am Schluss kommt es sogar, dass wir als Menschen zweiter Klasse uns fühlen. Wenn man es genau nimmt, sogar wenn man die Position nochmal einnimmt und ich im Vergleichen bin und ich hier sitze und die andere beneide, wer ist dann, ich gebe es ein bisschen vor, aber wer ist denn groß und wer ist denn klein? Andere ist groß und ich bin der kleine Arme. Dich kümmert mich niemand und genau. Wer bin ich denn hier? Genau. Und immer, wenn das geschieht in unserem Leben, dann sind wir mittendrin in unserem Mangel. So, jetzt gehe ich in den zweiten Punkt, das wieder lesen. Oh, Christine, vielen Dank.
War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist ja schon am frühen Morgen. Hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie Sie, dann hätte ich dein ganzes Volk verraten. Also versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich.
So, jetzt, ich persönlich sprich das sehr an, was jetzt gerade hier geschrieben wurde. Ich habe doch gut gelebt. Warum geht es nicht besser? Sagt er ein Stück weit damit. Er spricht hier davon, war es denn völlig umsonst? Völlig umsonst? War sogar noch eine Steigerung drin? Völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte? War es denn völlig umsonst, dass ich jetzt mit Gott gelebt habe? Was ist jetzt mit mir? Und jetzt gehe ich mal kurz auf ein paar Sachen ein. Die nenne ich euch nur, weil sonst wird es zu lang von der Predigt. Aber der Asaf spricht einmal hier von den überheblichen Menschen im oberen Teil. Und in diesem Teil spricht er jetzt, ich habe doch ein reines Gewissen gehabt. Ich habe ein reines Gewissen bewahrt. Dann geht es weiter. Die Gottlosen, was hatten die? Dort sind die, die keine Schmerzen haben, die sich ablagen. Schmerzen, Krankheit vielleicht, was auch immer es sein mag. und jeder Tag wird mir zur Qual. Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel, sagen die oben. Hätte ich mir vorgenommen, genauso zu reden, dann hätte ich dein Volk. Verdammt, was auch immer. Das heißt, hier sind Asaf seine Punkte. Er hat reinen Gewissen gelebt, also sprich, er hat sich wirklich bemüht in seinem Christsein. In seinem des damaligen Zeit natürlich nicht Christsein, Entschuldigung, aber in seinem Glaubensleben. Er hat sich bemüht. Er hat sich echt angestrengt. Und da die Gottlosen, also kommt der Vergleich. Dann geht's weiter. Mensch, ich streng mich so an, hab sogar Qual, vielleicht sogar Schmerzen. Und die haben keine Schmerzen, keine Plagen. Und dann reden die noch und alle hören ihnen zu. Und ich habe doch was zu sagen. Und jetzt kommt es an einen ganz interessanten Punkt. Was ist eigentlich in diesen Versen verborgen drinne? Mal sehen, ob ihr das verstehen könnt. Was steckt eigentlich hinter diesen Versen? Ich habe es schon angedeutet. Was steckt eigentlich da dahinter? Vorwürfe an Gott. Das ist es eigentlich. Glaubt ihr mir das? Sein eigener Stolz. Es ist der Vorwurf. Und wisst ihr was? Immer wo wir anfangen im Neid zu leben, haben wir immer einen Vorwurf gegen Gott. Und zwar, Gott, bist du wirklich gut? Bist du wirklich gerecht? Und ist es denn nicht so, dass ich als Heiliger viel besseres leben müsste wie diese Gottlosen? Da kommt die Frage des Lebens rein. Da kommt gleich eine erste Antwort. Eins ist sicher. Das, was er gerade erlebt und beschreibt, erstmal ist es bei jedem von uns drin. Und jeder von uns klagt dann irgendwo Gott an, ob man es wollte oder nicht. Vielleicht sind wir so fromm und dann reden wir drüber, wir doch nicht und so weiter. Aber das ist alles, das steckt tief in uns drin. Das ist egal, du kannst noch so fromm sein. Du kannst übertünchen mit irgendwelchen, ja, aber mein Gott ist gut, dann musst du sagen, dann lass deine Seele nicht reden. Das gibt es in jedem von uns. Am Schluss steckt sogar drin, Gott, wäre es nicht viel besser, dass die Gerechten herrschen würden, die würden es doch viel besser machen, wie die anderen da oben. Und ich würde sagen, das ist eine Lüge. Aber lassen wir das. Okay. Eine erste Antwort auf diese Frage der Gerechtigkeit habe ich jetzt nicht hier vorne, ich lese ich vor. 1. Korinther 15, Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Also die Wahrheit, dass wir als Christen, dass es uns besser geht, materiell, mehr uns Leute zuhören und so weiter, ist eine Lüge. Die ist nicht biblisch fundiert. Es kann sein, es kommt eine Frage des inneren Glücks, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und wir versuchen immer zu sagen, als Christen leben wir dann besser. Als hallo. Eine Lüge, da sind wir einer Lüge aufgelegen. So, jetzt kommt aber, ich muss ein bisschen vorangehen, ich bin gerade richtig im, hier, also war der gute Mann drinne, also der Asaf und wir. Und jetzt kommt er an den Punkt, wo was ganz Interessantes geschieht und das möchte ich besonders nochmal aufgreifen. Als ich versuchte es zu begreifen, wir versuchen alles mit einer Logik, mit Tradition, mit unserem Bibelwissen zu begreifen. Wir versuchen eine Logik reinzukriegen. Und ich sage euch, in diesem Punkt gibt es keine Antwort, wenn du menschlich versuchst zu lösen. Und du wirst es immer wieder neu erleben. Du wirst keine Antwort finden. Es gibt sie nicht. Gibt es einen Grund, warum der auf einmal der gesund ist und ich krank werde? Gibt es einen Grund, warum der Jonas einen Unfall hat und nicht, wir nicht oder andere nicht? Gibt es einen Grund, können wir denn die Lösung finden? Wir finden keine. Und jetzt kommt aber der Punkt, Christine, du darfst wieder lesen.
Schließlich ging ich in dein Heiligtum und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und wirst sie ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen, sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o Herr. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh. Ich hatte nichts begriffen. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir, und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht.
So, ich nehme mal diesen Stuhl mit, um was noch zu symbolisieren. Und zwar, der Asaf, der hat, als man erstmal in diesen Versen zuvor hat, er sagte, und da versuchte ich es zu verstehen, was macht der Mensch sehr oft? Er geht erstmal in sich und hat seine Zeit mit sich selber. Und fast immer in diesen Punkten, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir Neid haben, da gehen wir erstmal mit uns selber in Lösungsversuche. Das ist so menschlich. Ich grübel nach und sage, Mensch, ist das gerecht? Oh, ich habe Wut gegen sie. Alles das geschieht in dem Augenblick. Und jetzt kommt der Asaf, und mein Headset auf hast schon, der Asaf an den Punkt, wo er sagt, er ging ins Heiligtum. Auch hier könnte man jetzt relativ viel auslegen. Ich mache die Kurzform. Heiligtum als Ort, dort wo Gott wohnt. Also der Ort, oder ist, man kann es ja nicht mal als Ort bezeichnen, sonst denkt man, das wäre nur örtlich beschränkt. Es ist einfach der, da, wo ich Gott begegne. Was jedem unterschiedlich, der eine in der Natur oder sowas. Es ist einfach nur wichtig, wo eine innige Beziehung stattfindet und Gott zu mir reden kann. Und ich mit ihm reden kann und mein Herz ausschütten kann. Das ist der Ort, um den es hier geht. Könnte man auch nochmal auf Jesus beziehen, gibt es eine Jesaja an der Stelle, aber wie gesagt, sonst springe ich den Rahmen. Auf jeden Fall, was macht der Gute? Er geht hin und hat diese Gemeinschaft mit seinem Gott. Er redet und schüttet sein Herz aus. Ich glaube, dass er erstmal angefangen hat, erstmal zu klagen, zu meckern, zu schimpfen, so wie ein David. Schlag ihn gegen die Backe, mach endlich mal was, dass es gerechter wird hier. Garantiert hat er so bestimmt angefangen, auch wenn es hier in dem Psalm drinnen steht. Er hat garantiert erstmal angefangen zu klagen. Und irgendwann kommt der Punkt, wenn wir dann alles los haben, dass wir anfangen, Gott zuzuhören, weil wir frei sind. Also es ist nicht verboten, das Erste zu machen, ganz im Gegenteil. Ohne das, dass wir loslassen, können wir nicht mehr zuhören. Also das ist, also ohne Klagen, wenn wir zu fromm sind, dann werden wir keine Antworten von Gott kriegen. Das Klagen gehört dazu, damit Gott das rausholen kann, was da drinnen steckt. Und ist sogar die Klage gegen Gott. Das ist die Klage. Du bist ungerecht! Gott hält es aus. Und dann, wenn ich mit meinem Gott zusammen, was dann geschieht, wie gesagt, das ist ein Riesensprung wohl da drinnen, aber ich möchte das, also das würde ich am liebsten, da würde ich jetzt Stunden drüber reden wollen. Aber das ist so mein Herzensanliegen. Was da geschieht, es ist, er ging in das Heiligtum und erstmal, er kommt zur Ruhe. Allein ins Heiligtum zu gehen, bedeutet, dass der Mensch anfängt, auf einmal wieder nicht mehr alleine zu sitzen und nur in der Masse drinne, sondern er sitzt da, wo er hingehört. Er nimmt den Platz ein, der ihm gehört. Das ist der Platz, der frei war bei Gott. Für ihn, dass er kommt und endlich seine Sachen los wird. Und der sitzt da und auf einmal kann Gott zu ihm reden. Und ich sage euch, das ist das größte Wunder, wenn wir endlich zur Ruhe kommen und Gott reden kann. Dann kommt nämlich, dass die Erkenntnis, die aufbläht hat davor, die Erkenntnis, wo wir versuchen zu verstehen, die Erkenntnis im Garten Eden schon, dann merken wir auf einmal, wir brauchen Leben. Die Erkenntnis hört auf. Aber das Leben, die Liebe, auf einmal kommt Gott und ich merke, dass Gott unter Kontrolle ist und er wirklich gut ist. Und jetzt, auch hier müsste man natürlich viel auslegen, aber eins ist wichtig, was jetzt hier bleibt. Die ganz kurze Form heißt, er bekommt auf einmal einen Blick von der Ewigkeit her. Und wenn ich eins oder was mit mir wirklich eins bewusster wird, wahrscheinlich mit dem Alter zusammenhängt, aber egal, hey, unser Leben ist nicht hier für die Erde bestimmt, sondern wir können unser Leben nur verstehen von der Ewigkeit her. Alles andere geht nicht. Das heißt nicht, dass wir eine Flucht haben müssen, die Ewigkeit, das meine ich nicht. Aber wenn, wie was der Paulus vorhin sagte, diese Stelle, leben wir hier als Menschen und denken, unser Lebensglück ist hier, dann würde er sagen, da wird viel Fehler. Wir als Christ ist in Wirklichkeit, wenn ich als Christ lebe, nehme ich viel Entbehrung auf mich. Aber ich lebe, weil ich meinen Gott liebe. Und weil da mein Glück ist. So, und jetzt geschieht, was, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das transportiere. Du musst mir jetzt gleich mal kurz helfen, halten wir kurz. Es geschieht nämlich Folgendes. Gott von seiner Ewigkeit kommt mit mir hinein in meine Begrenztheit. Und jetzt fängt der gute Asaf an, die Perspektive des Himmels hineinzunehmen in seinen Alltag. Und auf einmal spricht er davon, Mensch, ja, jetzt sehe ich es erst. Ihr Ende schaue an. Stimmt, ich lebe auf der Ewigkeit hin. Ihr Ende schaue an. Und das Wissen, eigentlich sind es Menschen, also man könnte es jetzt umdrehen, was da drinnen steht, kann man sagen, es sind alles nur böse Menschen. Hey, nein, hey, die sind arm dran, die brauchen Evangelium. Hallo, nicht ich bin der Kleine, sondern ich bin bei meinem Gott und die brauchen Gnade. Auf einmal wird der Blick anders. Ich habe was zu geben. Hallo, ich habe Ewigkeit bei mir. Ich habe meinen Gott bei mir. Ich habe was zu geben. Und wie gesagt, wenn man diese Worte erstmal nehmen kann, wie ein Traum, beim Erwachen verschwinden sie, so vergehen sie. Das heißt erstmal, aber die Wahrheit ist, ihr Leben ist nichts vor Gott. Das ist die Wahrheit, die dahinter steckt. Es ist nichts. Und sogar weiter hinten, es ist sogar so, es wird Gericht auf sie warten. Punkt. Ob wir das wollen oder nicht. Aber wer richtet dann? Gott richtet dann. Nicht mehr ich. Nicht mehr ich muss richten. Nicht mehr ich muss sagen. Sondern mein Gott wird richten. Und ich brauche das nicht, mein Job. Richten ist nicht mein Job. Der gehört mir nicht. Und eins noch von diesem Bibelvers, man könnte ihn nochmal ganz nehmen. Interessant ist, ab diesem Zeitpunkt fängt der Asaf an, nicht mehr von denen und von mir zu sprechen, sondern du. Jetzt ist Gott dabei. Sein Wortschatz ändert sich. Also wenn unser Gott mit dabei ist, fängt unser Wortschatz an, sich zu verändern. Dann springe ich an. Du stellst dich auf schlüpfrigen Grund. Ach du, ich brauche das gar nicht machen. Du bist es. Und dann kommt noch eins. Als ich verbittert war, und auf einmal kommt der Punkt, wo der Asaf erkennen kann, dass er derjenige war. Also in Gottes Gegenwart. Und wenn ich alles draußen habe, dann kann ich sehen, eigentlich war mein Herz verbittert. Ich war das Problem. Und jetzt kann ich aber annehmen, weil ich bei meinem Gott bin, jetzt kann Heilung geschehen. Als ich verbittert war, war ich dumm wie ein Stück Vieh. Eine tolle Aussage, ja. Das heißt, eigentlich habe ich nur aus Instinkt heraus gehandelt. War Dummheit pur. Ja. Wo ich noch einen Wert drauf lege, weil es mein Lebensvers ist. Also ich habe das hier ja in Hoffnung für alle drin. Jetzt komme ich auf die Luther. Dennoch bleibe ich stets an dir. In Gottes Gegenwart, da kommt dieser Punkt im Leben, wenn ich ihn immer wieder erlebe. Also hätte ich sogar noch mal, setze mal einen anderen Ansatz noch an. Wenn ich wirklich von Erwachsenwerden sprechen möchte im Glauben, dann heißt es, ich werde erwachsen, weil ich ihm vertraue. Also wo wir wirklich erwachsen werden können im Glauben, ist Vertrauen. Nicht im Wissen, sondern in dem, so ist mein Gott. Ich weiß, er ist vertrauenswürdig. Und daraus resultieren Entscheidungen. Und es kommt die Entscheidung eines Asafs und dennoch bleibe ich stets bei dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat. Du nimmst mich am Ende mit Ehren auf. Und wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, auf einmal ist die Welt nicht mehr so wichtig. So bist du doch Gott meines Herzens Trost und mein Teil. Es ist eine Entscheidung. In Gottes Gegenwart treffen wir Entscheidungen, ihm mehr zu vertrauen wie unseren Alltagssituationen. Das ist, was Gottes Gegenwart macht. Dass ich sage, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir trotzdem. Das geschieht immer wieder neu. Immer wieder. So, jetzt habe ich meinen Akt vorhin immer unterschrieben, war so in meinem Modell drin. Wir hatten jetzt gerade Akt, außerdem noch Zweifel im eigenen Lebensstil, und dann war mal Akt, mein Gott und ich, genau. Ich komme zum letzten Akt. Letzte Verse lesen. Letzter Vers.
Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen.
Offenbarung Gottes in unserem Leben. Begegnung mit unserem Gott führt immer dazu, dass wir über ihn reden. Ich kann nicht mehr aufhören. Ich kann doch nicht aufhören, von dem zu reden, was ich da erlebt habe. Wenn ihr wirklich Menschen wollt, die evangelisieren, dann lasst sie Gott erleben. Sie werden immer davon reden. Sie werden nicht aufhören können, Gott zu loben. Evangelium kommt immer dann zustande, wenn das Herz überläuft. Und das geschieht bei diesem Asaf. Davor klein und mickrig, und auf einmal sagt er, ich will erzählen von diesen Taten meines Gottes. Ich will nicht mehr schweigen, denn du bist mein Glück. Die Losung vor 3 oder 4 Jahren, keine Ahnung. Ja. Das ist meine Freude, dass ich mich an dich halte, nach Luther. Zu verkündigen all dein Tun. So, zum Abschluss. Habe ich schon, waren wieder 35, 37 Minuten. Zum Abschluss. Ich wünsche uns so sehr, also das wünsche ich mir, also mir am meisten, weil ich da wirklich einen Schwachpunkt habe, bei dem, was ich rede. Also es ist keine Botschaft jetzt für euch nur, sondern eine große Botschaft für mich. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wenn Gott zu mir redet, dass ich es festmache. Weil sehr oft redet Gott zu mir, und ich bin froh für die Worte Gottes, die mir im Alltag begegnen. Aber oft lasse ich sie so vorbeiziehen. Und ich merke, ich brauche diese Momente, wo ich was festmache mit meinem Gott. Es ist nur ein kurzer Moment, manchmal nur. Es muss nicht einmal eine Stunde sein. Es ist manchmal nur eine Minute, zwei. Aber ich mache fest was mit meinem Gott. Und ich möchte jeden von uns hier bitten, wenn Gott was geredet hat, was Neid angeht, wo am Anfang was da war, Gott zu dir geredet hat, dann mach es fest. Und eine Möglichkeit, es festzumachen, das heißt, deinem Gott zu vertrauen, ist, da habe ich diese letzten Verse nochmal hier abgedruckt. Für diejenigen, die es wollen, nehmt euch so eine Bibelstelle raus, und wir würden das zum Abschluss vom Gottesdienst einfach nochmal, also natürlich kommt das Abschluss von der Predigt, Entschuldigung, würden wir es nochmal bekennen zusammen. Für diejenigen, die es wollen. Ich möchte das bekennen, denn dennoch, ich habe dieses Luther wieder genommen, was ich vorhin gesagt habe, ich möchte ein Bekenntnis zu meinem Gott machen. Ich will an ihm bleiben. Egal, was sein mag. Ich habe viel Zweifel, glaubt mir. Ich weiß nicht, wie ich auf euch wirke, aber Zweifel, da kann ich ein paar abgeben. Bin ich ganz gut. Und in meinen Kämpfen und allem. Aber ich merke, mein Gott, der bringt mich hinein, ihn zu kennen und ihn zu suchen und an ihm sich festzuhalten. Das merke ich. Ich bin kein Überflieger, aber immer mehr ein Vertrauter mit meinem Gott. Das merke ich. Und das macht so was anderes mit mir. So, ich gebe das durch. Ich überlege sogar, dass ich oben das so durchgebe. Genau, das macht Sinn, sonst brauchst du ja ewig. Und die, die das wollen, also das kann jeder natürlich mitnehmen, bekennen muss ja nicht jeder. Das kann man. Es bleibt euch selber überlassen. Ich brauche auch nur eins. Also eigentlich nicht, dass ich was Falsches zitiere. Aussieht, ist es durch, keine Ahnung, nein, da hängt es noch. oder wie auch immer. Ich hätte es natürlich noch nicht vorne anlaufen können, aber habe ich vergessen. So, was will ich jetzt machen, vor die Letzten jetzt das noch nehmen? Für diejenigen, die sagen, Mensch, das ist jetzt was, wo ich mitbekennen kann. Dieser Psalm kann nochmal nachwirken. Ich will auch nochmal ganz bewusst meinem Gott einfach das sagen. Da will ich was festmachen in mir. Ich will ein Dennoch aussprechen über all den Dingen, die ich sogar vorhin vor Augen hatte, wo ich dieses Beneiden sah. Da entscheide ich mich und mache was fest und sage, dennoch bleibe ich fest an dir oder stets an dir. Und das ist eigentlich um das, was es geht. Ich mache was fest für mich, aber proklamiere es, indem ich es halt miteinander in mir reden. So, und ich würde das jetzt vorlesen. Und für die, die mitreden wollen, die dürfen noch aufstehen. Also wenn auch sogar alle. Genau. Also steht alle auf und wäscht dann, genau. Dann ist es leichter. Genau. Und die, die mitreden wollen, reden mit. Und die nicht, genau. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Amen.